So, das Thema ist ja schon eingeblendet, die Summe aller Lehre. Und wenn wir jetzt einfach so den Gedanken, was ist eigentlich eine Summe aus dem mathematischen Bereich jetzt nehmen, es ist ja eine Anzahl von Einzelzahlen, die man dann ja zu einer Summe eben zusammenzählt. Und das Endergebnis mehrerer Zahlen ist ja dann die Summe dessen. Und ich möchte jetzt mich an euch wenden. Wir haben ja in diesen Tagen ja schon einige Ansprachen gehört. Kriegen wir es kurz zusammen, so die einzelnen Überschriften. Was war die erste Botschaft? Das war von Daniel, Gottes Gesetz, wahres Glück oder Bürde, die Frage, was kam dann? So, ihr könnt gerne auch reinspiegeln. Ja, herzlichen Dank, den Willen Gottes erkennen von Eugen. Was war es gestern Morgen? Die erste Botschaft von Alex. Ja, gewinnbringendes Bibellesen. Was haben wir dann gehört? Von Arnold. Ja, Gottes Wort, was will es ausrichten? Dann nachmittags noch die zwei Ansprachen, einmal von Nico. Ja, sehr gut. Gottes Wort, Pflicht oder Kür. Und dann, so, das hat man gut behalten. Ne? Klüger als die Alten, die Frage. Ja, und jetzt heute Morgen die Ansprache, Furcht versus Liebe, Furcht gegen die Liebe. Ja, und nun komme ich jetzt mit meinem Thema und sage, die Hauptsumme all dessen, was wir gehört haben, werden wir jetzt hören. Hier steht die Hauptsumme aller Lehre. Das ist ein ganz interessanter Gedanke, wenn wir uns überlegen, wie viel jetzt wir schon gehört haben in diesen Tagen. Und die Summe aller Lehre, das ist ja die Bibel an sich. Alle Lehre, alles, was Gott uns hinterlassen hat, das ist ja hier niedergeschrieben. Und jetzt wollen wir uns heute Morgen mit diesem Gedanken befassen, tatsächlich, was ist die Hauptsumme aller Lehre? Wir können sagen, so die einzelne Gedanken Gottes, die er uns in der Bibel hinterlassen hat, in den verschiedenen Büchern, durch die vielen Schreiber. Es mündet sozusagen alles zu dem einen Gedanken, zu dieser Hauptsumme. Jetzt möchte ich die Frage an euch stellen. Es ist ja ein Zitat aus einem Bibelvers. Wer weiß, wo dieser Vers steht? Die Hauptsumme aller Lehre. Seid ihr vielleicht beim täglichen Bibellesen schon auf den Punkt gekommen, auf den Vers? Oder ist es völlig, völlig unbekannt? Ja, Prediger 12, Vers 13, herzlichen Dank. Da wollen wir jetzt auch eintauchen. Und zwar die Überschrift ab dem 8. Vers, das steht jetzt bei mir in der Bibel, Gottes Furcht ist der Kern aller Lehre. Und in Prediger 12, Vers 13 heißt es so, lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören, fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. So in dieser Hauptsumme aller Lehre haben wir jetzt diese zwei Komponenten. Zum einen, dass wir Gott fürchten sollen, aber auch der zweite Punkt, dass wir seine Gebote halten sollen. Und hier nochmal so der Hinweis, warum das einfach so wichtig ist, warum es die Hauptsumme auch aller Lehre ist, weil es einfach allen Menschen gilt. Und hier, wie gesagt, in diesen zwei Gedanken, der Gottesfurcht und dem Halten der Gebote, können wir sagen, das mündet alles da rein. Und wir werden so durchgehen, einige Gedanken hören, und ich wünsche es so sehr, dass Gott uns diesen Gedanken groß und auch wichtig machen möchte. Ich möchte aber zuerst mal so einsteigen, welch ein Gottesbild haben wir, welch ein Gottesbild hat unsere Gesellschaft? Man müsste vielleicht unterscheiden, aber ich möchte hier mal vielleicht zuerst mit der Gesellschaft auch einsteigen. Welch ein Gottesbild hat eigentlich unsere Gesellschaft? Kann man das irgendwie so mit ein, zwei Aussagen irgendwie festmachen? Ja, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Ich glaube, dass der Gedanke tatsächlich sehr stark bei uns überwiegt in dem Verständnis, dass wir so diesen lieben Gott haben. Er wird so gezeichnet in den Gedanken, es ist so dieser alte Gott, so dieser greise Herr, und der so viel Güte, Barmherzigkeit hat, so ein Gott der Liebe. Und ich glaube, die Aussage, die ist nicht falsch. Die Bibel sagt sehr deutlich, 1. Johannes 4, Vers 8, Gott ist Liebe. Man kann Gott nicht nur mit Liebe beschreiben, sondern er selber ist die Liebe. Ja? Ein zweiter Vers, 1. Johannes 4, Vers 16, wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Die Frage ist bloß, die wir uns stellen müssen, ist diese Wahrnehmung der Menschen einseitig oder sagt uns Gottes Wort auch noch etwas anderes? Da möchte ich uns zwei andere Verse jetzt noch einblenden. Psalm 96, Vers 4. Denn der Herr ist groß und hoch erhaben, furchtbar ist er über alle Götter. Psalm 111, Vers 9. Er sendet seinem Volk eine Erlösung. Er verheißt, dass sein Bund ewig bleiben soll. Heilig und ehrfurchtgebietend ist sein Name. Und jetzt möchte ich die Frage mal an euch stellen. Welch ein Gottesbild habt ihr? Und ich sage mal, durch das eine, das andere Gespräch, was man so in den Jahren schon führen durfte, neigen wir Menschen, entweder die eine Seite stärker zu betonen oder vielleicht die andere Seite stärker zu betonen. Aber die Frage ist einfach, kann Gott zu 60% heilig sein und zu 40% ein Gott der Liebe sein? Ist sowas möglich? Was meint ihr? Ist so etwas möglich? Nein, es ist nicht möglich. Wir können auch genauso sagen, kann ein Gott 70% Liebe sein und dann die 30 restliche Prozent einfach heilig und gerecht sein? Ich glaube, die Aussage, die muss sehr klar und deutlich auch kommen. Gott ist 100% ein Gott der Liebe. Und Gott ist 100% ein Gott der Heiligkeit. Und wir dürfen, wisst ihr, wenn wir über ein Gottesbild sprechen, hier wirklich in diesem Gleichgewicht auch bleiben. Dass wir einerseits die Liebe Gottes sehen, wie sie uns jetzt auch in der letzten Stunde so deutlich auch vor Augen geführt wurde, wenn wir in den Vers Johannes 3, Vers 16 reingehen, der sehr bekannt ist. Ja? So, Gott hat alles getan für uns. Und das nur aus Liebe. Aber es gibt auch die andere Seite, dass Gott zu 100% auch heilig und gerecht ist. Und deswegen dürfen wir auch diese zwei Eigenschaften Gottes auch nie gegeneinander ausspielen. Und darum ist jetzt heute Morgen, ich möchte mehr so auf diesen Gedanken jetzt den Fokus legen, auf die Gottesfurcht, was sie alles einschließt und was sie für uns auch bedeutet. Wir wollen mal zuerst mit der Definition auch starten. Die Gottesfurcht, können wir so sagen, das ist die Furcht oder die Ehrfurcht fließen hier zusammen. Wer einerseits Gott fürchtet, der achtet ihn und der hat eine gewisse Ehrfurcht vor Gott. Wir können das aber auch umdrehen. Wer Ehrfurcht vor Gott hat, der fürchtet ihn auch, weil er um seine Heiligkeit weiß. Und jetzt noch der Gedanke, Bruder Helmut hat uns ja schon den Gedanken der Furcht erläutert, einige Ängste uns auch gezeigt. Und ich habe eine Definition gefunden, wo wir tatsächlich die Furcht und die Angst noch voneinander auch unterscheiden sollten. Und zwar die Angst bezeichnet die bangende Haltung des Menschen vor etwas Unbestimmtem. Man hat Angst vor etwas, was man nicht greifen kann. Das sind einfach ja, viele Ängste, was wir ja schon vorhin auch gehört haben. Aber wir können es nicht richtig greifen. Wir haben richtig Angst. Wir können die Situation nicht einschätzen. Wie wird das Ganze kommen? Welche Auswirkung hat es auf mich? Und die Furcht wird eher so erklärt, bezeichnet die bangende Haltung des Menschen vor wirklich bekannter Gefahr. Im Sprachgebrauch verwechseln wir manchmal die Furcht mit der Angst, dass wir sagen, ja, ich habe irgendwie Angst und meinen vielleicht per Definition eher die Furcht. Sprich, wenn ihr in der Schule zu einer Arbeit gehen müsst und ja, euch vielleicht nicht so gut vorbereitet habt, ja, ihr wisst ja schon, welcher Stoff jetzt drankommt. Das heißt, ihr könntet schon irgendwie einschätzen, um was es geht. Das ist wahrscheinlich dann eher so diese Furcht, können wir sagen. Aber Ängste, das geht noch viel, viel weiter im Prinzip. Aber das ist nur eine kurze Definition dessen. Und ich möchte eigentlich mehr auf das jetzt hinführen, dass Gott uns in seinem Wort eigentlich die Gottesfurcht so erklärt, dass uns eigentlich die Folgen dessen, unseres Handelns und all das, was nachher eintritt, es ist uns völlig bewusst. Und darum ist es keine Gottesangst, sondern Gottesfurcht. Also die Folgen dessen, wie wir handeln, werden uns sozusagen im Wort Gottes beschrieben. Was ist, wenn ich den schmalen Weg einschlage und was ist, wenn ich den breiten Weg einschlage? Das heißt, das Ergebnis, das Ende ist im Prinzip völlig klar auch dargelegt durch die Bibel. Und darum ist hier auch der Gedanke der Gottesfurcht. Und da sollte ja nicht diese Angst sein. Ich meine, durch die Bibel hindurch haben wir doch viele Hinweise, Das heißt, all diejenigen, die auf dem breiten Lebensweg bleiben, das heißt, diejenigen, die in Sünde verharren, sich eben nicht retten lassen, so sagt Gottes Wort sehr klar und deutlich, ihr Weg wird eben auch in der Hölle enden. Es ist einfach eine Tatsache, die wir aus der Bibel entnehmen können. Und das ist etwas, was uns ja nicht Angst einjagen sollte, sondern wir wissen einfach, dass die Bibel sozusagen diese Anleitung Gottes ist für unser Leben. Und er offenbart sich uns so und zeigt uns einfach, was auch zukünftig noch geschehen wird. Und darum diese Gottesfurcht. Wir wissen einerseits, wie das Ende des einen sein wird, der auf dem breiten Weg ist, und wie das Ende des anderen sein wird, der auf dem schmalen Weg bis zum Ende auch treu sein wird. Und darum, meine Lieben, ist eigentlich der Gedanke der Gottesfurcht, dass wir uns dessen heute einfach vergegenwärtigen. Und das ist sozusagen die Hauptsumme, sagt sogar die Bibel, dessen aller Lehre. Dass wir uns einfach der Konsequenzen unseres Handelns bewusst sind. Aber das sollte in keinster Weise uns in gewisse Angst versetzen, sondern wir sollten mehr, das was in der vorherigen Stunde betont wurde, die Liebe Gottes doch so wirklich uns vor Augen aufführen, dass Gott alles für uns auch getan hat, um uns persönlich zu retten. Wir haben, wenn wir jetzt in die Gesellschaft reingehen, das ist so der nächste Punkt, wird in einer Gesellschaft die Gottesfurcht auf bestimmte Moralvorstellungen auch begründet. Und ich bin überzeugt, dass ein, pauschal jetzt gesprochen, ein gottloser Mensch, er hat ganz andere Vorstellungen von Gottesfurcht, wie einer, der im Wort Gottes unterrichtet ist. Das heißt, die Vorstellungen eines, die Erwartungen eines Menschen, die können sehr, sehr unterschiedlich sein. Und ich weiß nicht, ob der eine oder andere von euch schon mal im Ausland, zum Beispiel in Italien, mal eine Kirche besuchen wollte, im Hochsommer. So. Dort ist es sehr klar geregelt. Ja? Das heißt, wenn man in die Kirche reingeht, dann muss man sich eben anständig auch kleiden. Die Frage ist, von wo kommt das Ganze? Wer legt eigentlich den Maßstab fest? Das heißt, Menschen um uns herum, sie haben auch gewisse Vorstellungen von der Gottesfurcht. Ich habe mal ein Gespräch führen dürfen, mit einem Maler, der ist, ja, denke ich, so kurz vor 60, hat gesagt, weißt du, als ich 7 Jahre war, da waren wir im Gottesdienst gewesen, er meint, dass er so 7 Jahre alt war, und als der Pfarrer dann mit seiner Ansprache fertig war, dann haben wir einfach hinten so mit ein paar Jungs geklatscht. Sagt er, das Ganze ist nicht so gut ausgegangen. Er wurde wirklich ernsthaft vermahnt, und das hat ihn sozusagen eine gewisse, ja, so zur Kirche hat er einen gewissen inneren Abstand seitdem, möchte ich mal so sehr vorsichtig sagen. Wenn wir jetzt aber, ich sage mal 50 Jahre später, das Ganze betrachten, so glaube ich, ist diese Grenze völlig verwischt. Das heißt, diese Ehrfurcht, die man damals noch in gewisser Weise hatte, die gilt heute nicht mehr. Und darum ist es so, dass die Moralvorstellungen der Gesellschaft, der Menschen bezüglich der Gottesfurcht, sie können sich ändern. Sie können abnehmen, aber es gibt durchaus auch Zeiten, besonders auch Notzeiten, ob es Kriege sind oder sonst wie, wo Nöte tatsächlich ein Volk ins Gebet und auch zu Gott auch treiben. Und dann steigt auch die Gottesfurcht. Das ist so einfach die Erfahrung, was man so auch kennt. Jetzt wollen wir aber uns beschäftigen mit der Gottesfurcht, die begründet ist natürlich durch das Wort Gottes. Was sagt uns das Wort auch dazu? Und der erste Punkt, der heißt, das Böse zu hassen. Sprüche 8, Vers 13, die Furcht des Herrn hasst das Böse, den Stolz, den Hochmut und den bösen Weg und lügnerische Lippen hasse ich. Und jetzt die Frage, das ist schon, ich sage mal, ein hartes Wort. Dass Gottesfurcht definiert wird, die Furcht des Herrn hasst das Böse. Aber dieses Wort hasst, das ist ja schon krass ausgedrückt. Ja? Das heißt, wenn, ich sage mal, bei euch in der Schule oder wie auch immer, einer den anderen hasst, das glaube ich, das geht schon sehr, sehr weit. Aber aus dem Kontext des Wortes Gottes, hier geht es nicht um Gewalt. Dieses Hassen, was hier gemeint ist, hat nichts mit dieser menschlichen Vorstellung, dass wir vielleicht jemand dann Gewalt antun müssen oder mit Worten oder sonst wie jemand entsprechend auch beleidigen. Dieser biblische Hass bedeutet mehr eine tiefe Abneigung gegen das Böse und auch gegen die Sünde. Wir können das auch so definieren, dass wir einfach einen Widerwillen gegen die Sünde oder das Böse haben. Oder ein anderer Ausdruck, man möchte einfach mit dem Bösen nichts, absolut nichts zu tun haben. Also aus dem heraus können wir schon entnehmen, es ist mehr eine Haltung unseres Herzens, wie wir zu einer Sache stehen. Nicht, dass wir von innen heraus ja aus dem Herzen so jemand hassen. Nein, es geht darum, dass wir eine klare Linie, eine klare Position auch beziehen gegen das Böse und die Sünde. Ich möchte uns einfach noch ein paar Verse mitgeben, um das Ganze zu unterstreichen. Psalm 11, Vers 5. Der Herr prüft den Gerechten, aber den Gottlosen und den, der Unrecht liebt, hasst seine Seele. Und meine Lieben, das ist genau der gleiche Gott, der als der Gott der Liebe beschrieben wird. Psalm 45, Vers 8. Du liebst Gerechtigkeit und hasst gottloses Wesen. Darum hat dich Gott, dein Gott, mit Freudenöl gesalbt, mehr als deine Freunde. Psalm 97, Vers 10, die ihr den Herrn liebt, hasst das Böse. Und dieser Vers, der ist irgendwie ganz besonders, dass wir wirklich diese zwei Gegensätze hier haben, dass diejenigen, die Gott lieben, dass sie auf der anderen Seite das Böse hassen sollen. Ist es möglich? Genau, es ist möglich, weil eben Gott sich selber uns so zeigt und darum, wenn wir seine Kinder sind, die wir ihn lieben, dann beziehen wir auch eine klare Stellung auch diesbezüglich. Psalm 119, 104, dein Wort macht mich klug, darum hasse ich alle falschen Wege. Wir haben auch gestern bei Arthur gehört, ja, so dieser Gedanken der Gottesfurcht hier bei diesem Vers. Ich hasse alle falschen Wege. Der zweite Gedanke ist, wie Gottesfurcht uns beschrieben wird, dass wir das Böse meiden sollen. Hiob 28, Vers 28, seht die Furcht des Herrn, das ist Weisheit. Und das Böse zu meiden, das ist Erkenntnis. Sprüche 3, Vers 7, meine nicht weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. So, aus diesen zwei Versen kommt es sehr deutlich hervor, ja, dass wir nicht nur eine innere Haltung dem Bösen, der Sünde gegenüber einnehmen, dass wir sagen, ich möchte damit nichts in dem Sinne innerlich zu tun haben, aber ich begebe mich doch irgendwie, ja, so in die Gefahr, sondern hier heißt es auch sehr eindeutig, das ist nicht nur eine innere Haltung, sondern auch die praktische Reaktion darauf. Das heißt, unser Handeln auf das Wissen, was wir haben. Das bedeutet, das Böse ganz klar zu meiden. Nun wollen wir uns dem Gedanken zuwenden, wie kann ein Mensch gottesfürchtig werden? Und ich glaube, der Gedanke, den schreibt euch bitte alle auf. Mit Sicherheit nicht durch Regeln und Verbote. Gottesfürchtig werden wir nicht, wenn wir, ich sage mal, nur etwas auf Anweisung tun und es aber im Inneren nicht tatsächlich verstanden haben. Wir werden vielleicht eine gewisse oberflächliche Gottesfurcht haben, wie es zum Teil ja, in der Gesellschaft ist, dass man sagt, ja, das ist angebracht, das ist nicht angebracht. Und ich habe ja erwähnt, dass sich das Ganze verändern kann, auch im Verlauf der Jahre. So etwas kann es schon geben. Aber tatsächlich diese biblische Gottesfurcht werden wir nie durch Regeln und Verbote verstehen. Es kann aber sehr wohl sein, der zweite Punkt, wenn wir gottesfürchtige Menschen haben und sie das Ganze auch ausleben, dass andere Menschen in gewisser Weise beeinflusst werden. Dass sie merken, ja, das ist tatsächlich gut, vielleicht sich so oder so zu verhalten. Das heißt, man übernimmt von anderen Menschen vielleicht ein gewisses Verhalten, aber selber ist man noch nicht überzeugt. Und der dritte Punkt, das ist eigentlich das, wo man oder wo Gott das Wort uns hinführen möchte. Erst wenn wir tatsächlich neues Leben aus Gott bekommen. Und wenn wir dann die Außenwelt mit den Augen sozusagen Gottes auch ansehen und dann praktisch handeln, dass wir einerseits das Böse hassen und das Böse meiden, können wir sagen, ja, dann haben wir verstanden, was Gottes Wort meint, dass wir Gottes Furcht haben sollen. Also noch einmal, diese Punkte, die sind jetzt sehr wichtig. Erstens nicht durch Regeln und Verbote, aber wenn wir neues Leben aus Gott bekommen. Aber auch da müssen wir ganz ehrlich sagen, sind wir doch vielen Einflüssen ausgesetzt. Und da werde ich später noch dazu kommen. Gottesfurcht, es ist nicht etwas, wo ein, ich sag mal, um jetzt die Welt des Computers zu nehmen, dass wir ein bestimmtes Programm installieren, so und dann bin ich einfach gottesfürchtig und dann, ja, laufe ich schon richtig. So etwas gibt es nicht. Das Innere, es wurde verändert, wenn ich neues Leben bekommen habe. Aber all die Einflüsse, die kommen, wir sind in der Welt, aber Gottes Wort sagt, wir sind nicht von der Welt. Und darum müssen wir uns auch immer wieder sozusagen auch da neu positionieren, Stellung in gewisser Weise auch beziehen. Und dann ist dieser Punkt, meine ich, sehr wichtig, dass wir hier eine gewisse Übung auch brauchen. Und da möchte ich uns ein paar Verse auch nochmal jetzt einblenden, 1. Timotheus 4, Vers 7. Die ungeistlichen Altweiberfabeln aber weise ab, übe dich selbst aber in der Gottesfurcht. Und der Gedanke, der war für mich groß gewesen. Übe dich. Das ist, wie gesagt, nicht ein Programm, was eingespielt wird, sondern es ist wirklich das, wo ich dranbleibe, wo ich immer wieder in gewisser Weise mich üben muss. Denn die leibliche Übung ist für weniges nützlich, aber die Gottesfurcht ist für alles nützlich, weil sie die Verheißung des gegenwärtigen und des zukünftigen Lebens hat. Und dann nochmal aus Kapitel 6, Vers 11. Aber du, Gottesmensch, fliehe vor diesen Dingen, strebe aber nach Gerechtigkeit und dann nach Gottesfurcht. Auch hier wieder strebe. Es ist nicht etwas, was, wie ich gesagt habe, irgendwie nur auf Knopfdruck bei uns geschieht, sondern da müssen wir auch etwas dazu beitragen. Und ist die Frage, warum sollen wir gottesfürchtig leben? Und hier wird uns sehr deutlich eigentlich, oder die Bibel sagt uns den Gedanken sehr deutlich, dass wir eine Verantwortung für unser Leben vor Gott haben. Ich möchte jetzt aus diesem besagten Vers, den ich schon zu Anfang ja zitiert habe, aus Prediger 12, Vers 13 und den 14. Vers lesen. Lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das gilt für alle Menschen. Und jetzt kommt die Begründung. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen. Alles, was verborgen ist, ob es gut ist oder böse. So schließt der Prediger Salomo sein Buch. Das ist sozusagen das Fazit all dessen, was er jetzt zusammengetragen hat, die Gesamtsumme, ja, der aller Lehre, dass wir gottesfürchtig sein sollen, dass wir seine Gebote halten sollen. Und jetzt kommt warum? Weil wir uns vor Gott verantworten müssen. Jetzt möchte ich uns noch diesen Vers einblenden. Prediger 12, Vers, Entschuldigung, das ist Prediger 11, Vers 9. Da habe ich mich vertan. So freue dich, junger Mann, in deiner Jugend und lass dein Herz in deiner Jugend guter Dinge sein. Tu, was dein Herz begehrt und was deinen Augen gefällt. Und ich glaube, wenn wir bis hierhin lesen, so, ich glaube, das ist wirklich ein Freibrief für alles, oder? So, man kann alles tun. So, passt doch alles, ne? Tu, was dein Herz begehrt und was deinen Augen gefällt. Aber Gottes Wort ist so ehrlich zu uns, dass hier ein Komma steht und dann ein Aber kommt. Aber wisse, dass dich Gott für all das zur Rechenschaft ziehen wird. Und wisst ihr, wir sind ja jung, wir stehen ja im Leben und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir beide Seiten auch betonen. Es geht nicht darum, wenn wir über Gottesfurcht sprechen, über unsere Verantwortung für unser Leben, dass wir in dieser Schiene abrutschen, dass wir keine Freude mehr im Leben haben, dass wir all das Schöne, was Gott uns gegeben hat, dass wir es nicht mehr genießen dürfen. Überhaupt nicht. Aber hier in diesem Vers kommt es so deutlich auf den Punkt, dass Gott uns doch beides geben möchte. Genießt die Zeit eurer Jugend. Das ist wirklich so. Genießt sie mit all den schönen Facetten, die ihr habt. Die Zeit der Gemeinschaft, des Erwachsenwerden. Das Erwachsenwerden, das mündet, das dann auch Ehen geschlossen werden, dass Kinder gezeugt werden. Wisst ihr, das sind doch all so schöne Momente in unserem Leben, die Gott uns tatsächlich geben möchte. Aber, hier heißt es so, aber wisse, dass du für all das sich vor Gott verantworten musst. Und darum wollen wir auch diesen Gedanken der Gottesfurcht, ja, der vielleicht einerseits so vielleicht negativ hier und da so aufgenommen werden mag, das wollen wir wirklich in dem Licht Gottes sehen, wie Gott das Ganze auch sieht. Gott möchte uns in diesem Sinne nichts nehmen, was wir sagen, ich muss jetzt auf etwas verzichten. Aber Gott sagt uns sehr deutlich, ja? So, es ist eine schöne Zeit, die Jugendzeit, darum genieße es, aber denke auch an die Folgen. Die praktische Seite, so ich glaube, dass ein jeder Einzelne von euch seine Situation hat, in dem Sinne, ja, ob es in der Schule ist, im Studium oder was die Hobbys anbelangt, es werden ganz unterschiedliche Situationen auf euch zukommen. Wie gesagt, wir sind in der Welt, aber Gottes Wort sagt, wir sollen nicht von der Welt auch sein. Und ich möchte einfach an einem oder an zwei Beispielen zuerst mal auf die Jungs auch mehr eingehen, sag mal allgemein auf den Sport und zwar speziell auf Fußball. Ich habe das bei uns in der Jugend schon hier und da ja gesagt, aber ich meine so ein Beispiel nehmen, das wird das Ganze etwas greifbarer auch haben. Wenn wir Fußball per Definition sehen, so ist es ein Volkssport. Volkssport, wo man einfach ja einen Ball hat und einige Leute spielen einfach gegeneinander. So, ich spiele persönlich sehr gerne Fußball, weiß, von was ich rede. Wenn wir aber allgemein, und da möchte ich so rüber switchen, in das Kommerzielle, was wir heutzutage bei uns unter Fußball verstehen, so müssen wir eigentlich sagen, hier geht es weniger um ja, den sportlichen Ausgleich, ja, um den physischen Ausgleich, sondern es geht ganz klar und deutlich um Götzendienst. Einige Aussagen, die man so im Verlauf der Jahre hier und da gehört hat, die in den Medien zum Teil uns auch weitergegeben werden, da heißt es so, wir gehen in einen Tempel. Und da meint es, wir gehen ins Stadion. Ein anderes heißt, wenn ein Fußballspieler besonders begabt ist und den man ja in gewisser Weise verehrt, dann sagt man dazu auch, ja, das ist mein Idol. Ja, und so merken wir diese Züge des Götzendienstes, dass man etwas verehrt, aber nicht Gott. Oder man sagt auch zu einem Spieler, der wunderbare Tore irgendwie geschossen hat, das ist ein Fußballgott. Das sind lauter so Begriffe, die uns unterschwellig durch die Medien mitgegeben werden und die wir einfach so, ja, annehmen oder denen sind wir ausgesetzt, muss ich so sagen. Ich habe mal gehört, dass Dortmund so einen Leitspruch hat, ich folge dir, wohin du gehst. Und wenn wir uns das tatsächlich auf der Zunge zergehen lassen, ich folge dir, egal wohin du gehst, so hat es eindeutig, ja, den Aspekt des Götzendienstes. So, und Fußball ist für viele Leute eine gewisse Ersatzreligion geworden. Das ist ihr Leben einfach. Sie leben darin. Als ich im Studium war, da hatte ich einen Kommilitone, der hat gesagt, also es war ein absoluter Bayern-Fan, der sagt, also Champions League-Spiele, der musste dabei sein. Für ihn war das überhaupt gar kein Thema. Mal ein Ticket zu kaufen, ins Flugzeug sich hinsetzen und dann einfach in Europa oder sonst wie einfach rumkurven. Das war sein Leben. Und wir sagen jetzt nein, also so weit gehen wir doch nicht. Ne? Aber ich glaube, dass wir hier auch tatsächlich uns prüfen können und uns wurde ja eingeblendet, dieses Bild von der Allianz Arena gestern. Und vor einigen Wochen hat Gott es mir so aufs Herz gelegt, über diesen Gedanken gerade an dem Mittwoch zu sprechen, ob wir uns nicht dadurch teilhaftig machen fremder Sünden. Wisst ihr, wenn wir Sachen unterstützen, die Gott hasst, und wir gehen da aber voll mit, ja, dann sagt uns Gottes Wort, dass wir uns teilhaftig machen. Wir machen es nicht selber, aber in gewisser Weise unterstützen wir das Ganze. Ja? Und wisst ihr, diese Prozesse, die laufen schleichend. Das ist nicht von heute auf morgen, dass wir irgendwie so werden, sondern die Prozesse verändern sich. Das ist jetzt ein anderes Beispiel. Bei uns in der Gemeinde hatten wir eine Phase, denke ich, vor 13, 14 Jahren ungefähr, wo allgemein irgendwie die Entwicklung irgendwie so zu dem Leichtfertigen ging. Und ich muss sagen, das sind auch wiederum ganz langsame Prozesse, wo Menschen irgendwie auf einmal, also es muss ja bloß eine sein, eine Person, die dann irgendwie sagt, du, also irgendwie interessiert es mich wirklich ganz stark, mal in ein Musical zu gehen. Und der andere sagt, Musical? Okay, ist das okay? Oder wie denkst du? Ach komm, wir gehen mal hin. So, und dann geht man hin und irgendwie, ja, eigentlich fühlt man sich nicht so wohl, ja, aber ja, es war auch schön gewesen, ne? Wie die gesungen haben, das und jenes. So, und beim zweiten Mal ist die Hemmschwelle schon viel, viel geringer. Dann geht man zu Konzerten und zu anderen Dingen. Und das meine ich, dann geht man ins Kino oder zu irgendwelchen anderen Dingen. Und ich glaube, dass es einfach Prozesse sind, die hier in gewissen Anfang nehmen, klein nehmen und dann wirklich so um sich fressen. So, das hat dem einen gefallen, der sagt das dem anderen. Und dann wird diese Hemmschwelle, diese Gottesfurcht, die wird immer mehr abgebaut. Und ich sage mal, vor diesen Gefahren stehen wir immer. Ja? Das Leben, das praktische Leben, das hat Einfluss auf uns. Und die Frage ist, richten wir unser Leben nach Gottes Wort aus oder öffnen wir uns sozusagen dem Einfluss auch des Zeitgeistes und auch der Gesellschaft? Und ich möchte hier jetzt schon zum Fazit auch kommen. Sprüche 8, Vers 13. Die Furcht des Herrn, sie hasst das Böse. Das wollen wir einfach mitnehmen, diesen Gedanken. Und dann aus Hiob 28, 28 hatten wir auch schon gesehen, seht die Furcht des Herrn, das ist Weisheit. Und das Böse zu meiden, das ist Erkenntnis. Und meine Lieben, die Weisheit und die Erkenntnis Gottes, die geht in diese Richtung, dass Gott uns bewahren möchte. Es gibt Menschen, die sozusagen immer diese Grenzen ausloten wollen. Ja, die sagen, ich möchte mal, ne, einfach so diese Grenze bewusst auch übertreten. So, und Gott gibt uns diesen freien Willen, tatsächlich diesen Weg zu gehen. Aber es muss uns bewusst sein, dass wir die Folgen sozusagen dieses Weges einfach dann ja, persönlich manchmal tragen müssen und vor Gott uns dann ja sowieso verantworten müssen. Jetzt noch ein Vers, der es so schön auf den Punkt bringt. Es ist aber ein großer Gewinn, wenn man Gottes fürchtig ist. Meine Lieben, lasst es uns mitnehmen. Menschen streben heutzutage nach Gewinn, nach Geld, wie man schnell irgendwie reich werden möchte, dass man zu Ehre kommt, wie auch immer, dass man zu Ansehen kommt. Und hier definiert uns das Wort Gottes eins, was Gewinn ist, was wirklich für uns persönlich zählen wird, und das ist die Gottesfurcht. Und ich möchte so schließen, Gottesfurcht, es ist eine Herzenshaltung. Eine Herzenshaltung, wo wir wissen, was Gottes Wort dazu sagt und dass Gott uns auch nicht verschweigt, die Konsequenzen, die dann eintreten, auch werden. Und wir hatten jetzt, ich sag mal, so eine schöne Auszeit gehabt, dass wir so für etwas mehr als 2 Tage uns jetzt zurückziehen hier konnten, Gottes Wort hören, Gemeinschaft pflegen, aber für gut die Hälfte oder mehr als die Hälfte von euch geht es jetzt schon in den Alltag hinaus. Die anderen dürfen hier noch ein paar Tage bei der Lagerversammlung sein, aber auch diese Tage werden zu Ende gehen. Und dann ist die Frage, dann kommt der Alltag. Dann werden wir wirklich diesen Einflüssen wieder ausgesetzt sein. Und ich glaube, es kommt darauf an, dass du heute die Entscheidung triffst. Heute, welchen Weg du gehen möchtest. Wenn du keine Entscheidung getroffen hast, dann wirst du ja, sich eben von den Einflüssen vielleicht eines anderen Menschen sich leiten lassen. Vielleicht wirst du Menschenfurcht haben. Ja, was wird der andere vielleicht denken? Was wird meine Freundin, mein Freund vielleicht dazu sagen? Und schon werden wir in Sachen hineingezogen. Und Gottesfurcht meint hier, dass wir einfach den Entschluss fassen, die Sünde zu hassen und das Böse zu meiden. Und das wird für euch zu einem großen Gewinn. Gott segne uns. Amen.